Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von Des Pudels Kern. Mein Name ist Philipp und ich begrüße euch wie so oft aus Stuttgart. Und heute sprechen wir über ein Thema, das den ein oder anderen spätestens mit dem 18. Lebensjahr wahrscheinlich über den Weg laufen wird, nämlich das Thema Schulden.
Ja, auch good evening meinerseits aus London. Marco mein Name. Und heute geht es einmal nicht darum, wie man Geld hat, beziehungsweise was man mit Geld hat, sondern was man tut, wenn man Geld nicht hat.
Genau, wir kennen es alle zur Genüge, das Problem. Und ja, wie üblich als Letzter in der Runde, Leo Mengel, mein Name und ein Buonasera.
Ja, und heute gehen wir zu Beginn mal wieder in die Geschichte, wie so oft. Und zwar gehen wir ins Venedig des 12. Jahrhunderts. Damals keine Touristenhochburg, aber eine Hochburg. Und zwar der Politik und auch des Kommerzes. Und wie es sich damals für eine doch relativ ansehnliche Großmacht gehört, wurde eines sehr, sehr gerne betrieben. Und zwar Krieg. Allerdings war und ist auch bis heute Krieg ein relativ teures Geschäft und die Kassen waren dann doch nicht so gut gefüllt, dass man den nächsten Raubzug durchführen konnte. Woher also nehmen? Nun denn, der Doge, also so eine Art lokaler Anführer, wenn man so will, Vitale Michel II., hat im Jahre 1156 eine Idee. Und zwar holt er sich einen Kredit von seinen venezianischen Bürgern zu 4% und erlaubt ihnen unter dem Namen Montevecchio ein Kreditinstitut zur Absicherung des Ganzen zu gründen. Tatsächlich war das die Geburt eines anderen Begriffes, und zwar der Staatsanleihe. Nun, was sind Staatsanleihen und wie funktionieren sie? Eine Staatsanleihe ist im Grunde auch eine Art öffentliche Anleihe, also eine Art Kredit, bei der ein Staat eigentlich als Schuldner fungiert. Und sie gehen meist einher sowohl mit regelmäßigen Zinszahlungen, die nennt man Coupon, und auch mit der Rückzahlung des eingesetzten Kapitals am Ende der ganzen Laufbahn, wenn man so will. Wieso Coupon? Das hat tatsächlich eine ganz nette Geschichte, muss man sich so vorstellen. Also diese alten Anleihen, die waren im Grunde ein Stück Papier. Und die hatten zum Schluss so kleine Teile, so Laschen, die man abreißen konnte. Und jedes Mal, wenn man eine Zinszahlung erhalten hat, wurde einer dieser Coupons sozusagen abgerissen. Und diese Praxis eben der Erstellung einer Anleihe, einer Staatsanleihe, würde sich im Laufe der Jahrhunderte wirklich quer um den Erdball verbreiten. Lieder einer Region, eines Staates, eines Reichs nehmen Kredite auf, um Expeditionen und vor allem Kriegsgänge zu finanzieren. Allerdings sind die Abnehmer nicht so wie in diesem Fall immer ganz freiwillig unterwegs. Immer wieder spielt Zwang eine entscheidende Rolle. Also meistens wurden Parlamentarier oder reiche Persönlichkeiten, teilweise auch die Gesamtbevölkerung dazu gezwungen, eben diese Anleihen zu nehmen. Nun, mit dem Aufstieg des Sozialstaats im 19. und vor allem 20. Jahrhundert wurden sie immer größer und wichtiger, weniger jetzt zur Finanzierung von Kriegen als einfach zur Finanzierung von Defiziten, also wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Große Schulden sind im Vergleich zum eigenen Bruttoinlandsprodukt Japan, also mit 200% des BIP beziehungsweise drüber, das heißt, die Gesamtverschuldung des japanischen Staates ist so hoch wie die Gesamtproduktion des japanischen Staates in über 2 Jahren. So wie die USA, die auch in Gesamtzahlen gesehen die höchste Staatsverschuldung haben. Größten Abnehmer sind meistens Pensionsfonds, das hat vor allem rechtliche Gründe. Und wie hoch sind jetzt die Zinsen? Also wir haben ja gesagt, der Doge hat sich für eine 4% Zinsstrategie entschieden. Nun denn, das hängt von mehreren Faktoren ab. Also heutzutage vor allem hängt das vom Leitzins ab, den habe ich in einer vorigen Was ist-Episode einmal besprochen. Der wird von der Zentralbank erstellt. Und dem Risikoprofil eines Landes. Also im Grunde nichts anderes als, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Staat sozusagen diesen Kredit zurückzahlen. Nun denn, bevor wir heute jetzt Medias in Res gehen und darüber diskutieren, was zu viel ist, was zu wenig und wie man effektiv mit Schulden umgeht, einmal die ganz grundsätzliche Frage eigentlich, wofür gibt ein Staat Geld aus und wie kann es auch wieder einnehmen?
Tja, bei den Ausgaben würde ich vorschlagen, das ganz grob in 2 Gebiete zu teilen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Einteilung, die man machen kann. Nämlich einmal die Investition. Also ich investiere als Staat bewusst Gelder in irgendetwas, was dem Land zukunftsträchtige Dinge mit beibringt. Das kann zum Beispiel eine Straße sein oder in Deutschland ein aktuelles Thema der Mobilfunkausbau. Aber auch sowas wie Trassen für die Bahn selbst als Organisation. Das sind Sachen, die quasi den Bürger zurückgegeben werden in Form einer zukunftsbildenden Ausgabe. Und andererseits gibt es diverse Direktleistungen, wenn man das so nennen möchte. Das zählt unter anderem die Rente, irgendwelche Sozialversicherungsprogramme. Alle Sachen, die dem Bürger mehr oder weniger direkt nur die Arme stützen, wären für mich die beiden großen Kategorien.
Ja, lass mich kurz nochmal eine Sache ansprechen, Marco. Das ist eine sehr interessante Einleitung und es liegt natürlich auch ein bisschen dem Fokus darauf, natürlich auf der einen Seite, wofür werden die Gelder ausgegeben, wofür nimmt der Staat überhaupt Schulden auf? Aber allein dieses Schuldenaufnehmen hat ja, wie du beschrieben hast, schon eine richtige Tradition und ja, letztendlich diese Konditionen, zu denen der Staat die Schulden aufnimmt, spiegeln ja auch häufig die Verfassung von Staaten wider. Also genauso wie das vor wirklich 300-400 Jahren die Verfassung des Staates, also nicht das Grundgesetz, sondern wirklich den Status eines Staates widergespiegelt hat, tut es das heute auch noch. Ich kann mich tatsächlich an ein ganz interessantes Paper von Douglas North, also einem der bekanntesten Ökonomen, erinnern. Der hat genau sich das angeguckt, wie quasi in England sich Zinsen für Staatsanleihen verändert haben, in Bezug auf die Glorious Revolution, also 1688, wo zum ersten Mal quasi dieses Parlament ein Gegengewicht zum König geboten hat quasi und dass dadurch, dass dieser Staat säkulärer wurde, quasi die Zinsen für die Staatsanleihen gefallen sind. Der Staat sich quasi einfacher Geld leihen konnte und dadurch überhaupt erst die Möglichkeit hatte zu expandieren und wie wir ihn heute quasi kennen, zu wachsen und in andere Bereiche vorzustoßen. Also ja, tatsächlich eine lange Geschichte, Marco.
Ja, also wie du es richtig gesagt hast, das Risikoprofil, das ich angesprochen habe, das hängt halt von einer ganzen Unzahl an Faktoren ab und natürlich ist einer der großen Fragen, wie stabil ist der Staat? Also ich würde es einfach als Zustand des Staates gewissermaßen bezeichnen und in welchem er sich befindet. Klassische Beispiele, also heute Staaten, wo wir vor großen Ungewissheiten stehen, sind meistens mit höheren Zinsen verbunden. Klassiker ist zum Beispiel, dass kurz vor Wahlen in vielen Ländern die Zinsen steigen, beziehungsweise das Risiko einfach höher angenommen wird. Darum werden kurz vor Wahlen keine neuen Staatsanleihen normalerweise ausgegeben. Also es wäre zumindest eine sehr unübliche Praxis und das ist kein Zufall. Allerdings muss man hier sagen, wie du es eben gesagt hast, das ist meistens auch eine langfristige Frage. Allerdings hängt es davon ab, wie langfristig eine Staatsanleihe selber ist. Zeigt auch schon viel über einen Zustand aus. Also Österreich hat tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit eine 100-jährige Staatsanleihe ausgegeben. Das heißt, dass Aktionäre auf der ganzen Welt sicher waren, dass es auch in 100 Jahren noch Österreich gibt und dass die Rückzahlungen funktionieren werden. Zumindest eine gewisse Gewissheit dahinter muss ich ja haben, damit ich mich auf so ein Abenteuer einlasse. Im Vergleich dazu, die USA zum Beispiel hat eine sehr, sehr kurze Laufzeit im Schnitt. Also die durchschnittliche Staatsanleihe in den USA ist tatsächlich die Laufzeit bei unter 4 Jahren. Im Vergleich in Österreich liegt bei über 14.
Wenn wir schon bei den historischen Anekdoten sind, da habe ich auch noch eine und die ist nämlich auch aus England, ungefähr zur gleichen Zeit wie die Geschichte vom Leo. Und zwar geht es darum die Gründung einer der wichtigsten finanziellen Institutionen in England, nämlich der Bank of England. In 1672 hat nämlich Charles II. Auch ein Staatsanleihenprogramm ausgegeben, das so erfolgreich war, dass so viele Leute diese Staatsanleihen gekauft haben, dass der Staat am Ende einfach gar nicht mehr in der Lage war, diese Schuldscheine zurückzuzahlen. Er ist also defaulted, wie man im Englischen sagen würde, oder er konnte seine Schulden nicht mehr begleichen und hat quasi mehr oder weniger Insolvenz angemeldet. Und als Maßnahme, dass das nie wieder passieren darf, hat man die Fähigkeit dem Monarchen entzogen, diese Schuldscheine auszugeben und sie an der Bank of England quasi verlagert. Und die Bank of England ist seitdem dafür zuständig, Geld zu besorgen und ganz grob der Regierung zu leihen. Und diese Aufgabe hat sie wahrgenommen, seitdem gab es keinen Default mehr in England.
Ja, tatsächlich kurz ist dazu noch ein Schnitt, also ein gutes Beispiel dafür, dass man damit auch gut Geld verdienen kann, hat tatsächlich einer der bekanntesten Ökonomen der Geschichte eingebaut, und zwar ist es David Ricardo. David Ricardo hat nämlich verstanden, dass wenn Großbritannien die Schlacht bei Waterloo gewinnt gegen Napoleon, sich das Risiko eines Defaults massiv verringert. Und hat er hat die Information sehr, sehr früh erhalten und hat dadurch es geschafft, viele Staatsanleihen zu kaufen und wurde dadurch einer der reichsten Briten tatsächlich weit und breit.
Ja, und letztendlich schließt sich ja so auch ein bisschen der Kreis zwischen einmal der Frage, okay, zu welchen Konditionen kann der Staat die Staatsanleihen aufnehmen und was der Philipp eben schon angerissen hat, wofür werden die Schulden überhaupt genutzt? Weil letztendlich will man natürlich auch, oder ist man gewillt, dem Staat mehr Geld zu geben, wenn man eben Gefühl hat, erstmal der Staat hat solide Staatsfinanzen, aber Das Geld wird auch so produktiv genutzt, dass der Staat vielleicht dadurch Wachstum, Innovation generieren kann und eben in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren besser dasteht als heute. Also ja, letztendlich ist es im Prinzip ja auch nichts anderes als bei Privatpersonen auch. Also wenn ich mir eben überlege, nehme ich mir einen Kredit auf, dann sollte ich das vielleicht nicht machen, wenn mein Ziel ist, einen Porsche zu kaufen oder, keine Ahnung, das ganze Geld in Restaurants oder so zu veressen, weil letztendlich die Idee von Krediten ja immer die ist, dass man es in etwas Produktives investiert. Und Marco, letztendlich können wir ja beide persönlich auch ein Lied davon singen. Wir haben ja letztendlich beide auch Kredite aufgenommen, um in England zu studieren. Und ich würde sagen, in der Hinsicht natürlich ein bombenfestes Investment. Und für Staaten gilt ja genau das Gleiche. Also du willst versuchen, quasi heute ein bisschen mehr Mittel zu haben, um es dann eben in der Zukunft quasi möglichst gleichmäßig abzubezahlen und so, ja, als Ökonom sagt man, seinen Konsum auszusmoothen quasi.
Ich denke, da kann man auch noch mal eine Ebene tiefer gehen, denn Schulden werden ja nicht aufgenommen, um erstmal was auszugeben, sondern Schulden muss man aufnehmen, weil die Einnahmen zu einem gewissen Zeitpunkt die Ausgaben des Staates unterschreiten. Das heißt, ich habe einfach nicht genug Geld in der Kasse, um meine Ausgaben zu decken. Das ist ja der Grund für Schulden. Also erstmal ist man als Staat in einer Situation, dass die BWL nicht passt, mal ganz blöd gesagt. Also in meinem Bilanzbuch sind die beiden Summen, die ich habe, nicht gleich groß oder nicht auf der richtigen Seite unterschiedlich. Und dann ist die Schuldaufnahme ja für den Geldgebenden eigentlich eine Wette darauf, dass der Staat in seiner institutionellen Fähigkeit in der Lage ist, das Geld so einzusetzen, dass es die Wirtschaft Gewinn bringt, wieder in eine bessere Konjunktur bringt und die Staatseinnahmen erhöht. Sonst würde es ja ganz nicht funktionieren, sonst würde man ja quasi endlos Schulden aufnehmen und immer weiter in eine Spirale rasseln, wie das in manchen Ländern passiert ist. Aber das ist natürlich nicht die Idee von einer Staatsanleihe.
Ja, wobei ich würde da noch einen Schritt drüber hinausgehen. Natürlich, zum einen ist es wichtig, dass ein Investment gut gewählt ist, sodass mehr ausschaut, als sozusagen reingegeben wurde. Andererseits ist natürlich da auch eine Frage der, wenn man so will, der nicht der Solvenz, also ob ich das Geld habe prinzipiell, sondern auch einfach der Liquidität. Das heißt, sind mir die Mittel, die ich jetzt brauche, um ein Investment durchzuführen, gerade bei der Hand? Und das ist bei Staaten wie auch bei Unternehmen, bei Privatpersonen einfach ein Problem. Nicht alles, was ich besitze, nicht jedes ist gleich verkäuflich und gleich sozusagen kann ich da die Einnahmen im Gegenzug generieren, sondern muss eben sozusagen Sicherheiten bereitstellen. Also im Fall zum Beispiel einer Kreditaufnahme eines Hauses, das Haus selber, das man kauft oder andere Besitztümer, die man hat, kann man ja als sozusagen als Sicherheit hinterlegen und so ähnlich funktioniert es hier ja auch. Also im Grunde geht es darum, einfach um die sogenannte Liquiditätstransformation und die auch zu ermöglichen.
Ja, und letztendlich, wie gesagt, bei Staaten ist das nur eine Nummer größer alles, aber auch Staaten können ja wirklich im klassischen Sinne ja diesen Ausblick haben, dass man in 20, 30 Jahren vielleicht irgendwie eine neue Technologie entdeckt, dass man vielleicht im Falle von Entwicklungsländern auch Rohölfelder oder so entdeckt, die dann eben gewissen Profit generieren. Ein klassisches Beispiel ist da auch tatsächlich Uganda. Da wurde 2006 ein großes Ölfeld entdeckt unter dem Lake Albert. Das ist der See quasi an der Grenze von Uganda und der Demokratischen Republik Kongo, ein riesiges Ölfeld, also wir reden hier von 2,5 Milliarden Barrel Produktionspotenzial, also wirklich groß, aber es erfordert eben große Investitionen am Anfang. Also da muss man zum Beispiel beheizte Rohrleitungen quasi legen und die Zukunftserträge, die kommen eben erst in paar Jahrzehnten und sind natürlich auch extrem volatil. Die sind vom Ölpreis letztendlich abhängig, aber ja, es ändert nichts. Heute müssen die Investitionen geschehen und da hat dann eben Uganda sich quasi am internationalen Kapitalmarkt Geld geliehen, sodass die Kosten quasi über einen gewissen Zeitraum gestreckt wurden, indem sie eben ja letztendlich die Zinsen auf die Staatsanleihen zurückgezahlt haben, die natürlich ein bisschen höher sind als in europäischen oder ja auch teilweise asiatischen Ländern, aber letztendlich hat sich's gelohnt für den Staat und ja, das ist wahrscheinlich das einfachste Beispiel, was man da auf staatlicher Ebene überhaupt anführen kann, aber ich persönlich finde, gerade in dieser Hinsicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben da in Deutschland immer so eine sehr komische Debatte und häufig auch unökonomische Debatte darüber, dass eben entweder die Leute wirklich fundamental gegen Neuschulden sind oder ja am liebsten Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen würden, ohne aber wirklich die ganz entscheidende Frage zu besprechen, und zwar ganz konkret in Deutschland, wofür sollen denn diese Schulden überhaupt investiert werden? Und naja, gerade jetzt mit der Schuldenbremse ist das natürlich nochmal hochgekocht, also das Urteil des Verfassungsgerichts. Vielleicht könnt ihr nochmal ein kurzes Update geben, worum es da überhaupt ging.
Also Schritt 1 war erst einmal, was ist die Schuldenbremse überhaupt? Denn ich glaube, der Begriff ist auch einfach ein Streitwort geworden, das gar keiner mehr so richtig einordnen kann. Die Schuldenbremse ist nämlich eine sehr junge Erfindung in der Geschichte der Bundesregierung. Erst nach der Finanzkrise 2007, 2008 wurde in 2009 beschlossen, diese sogenannte Schuldenbremse einzuführen. Und im ganz Groben gibt es zwei Gebiete, die reguliert werden. Das eine ist der Staat, also die Bundesregierung, und das zweite sind die Länder. Für die Länder ist die Regel relativ einfach. Man darf keine Schulden machen. Punkt. Das gilt ab 2020, glaube ich, scharf. Und um dahin zu kommen, hat man über die Jahre hinweg als Bundesregierung den Ländern auch ein bisschen Geld zugeschoben, damit sie quasi ihre Löcher in den Finanzen decken können. Und mittlerweile sind da einige auf einem guten Kurs, diese Neuverschuldung zu verhindern. Für die Bundesregierung ist es ein bisschen komplizierter. Die hat auch eigentlich zwei Regeln. Die eine ist, dass die Neuverschuldung pro annum nicht 0,35% übersteigen darf im Regelfall des Bruttoinlandsprodukts. Und die zweite Regel ist, dass auf Basis der konjunkturellen Schwankungen, und da bin ich tatsächlich ein bisschen schwach in der Erklärung wahrscheinlich, das können wir uns gleich nochmal im Detail anschauen, diese Schuldenlast verändert werden darf. Das heißt, im einfachsten, nämlich im Extremfall, wie wir ihn bei Covid in der Finanzkrise hatten, die Schuldenbremse wird ausgehoben für ein Jahr. Das heißt, der Staat kann Neuverschuldungen in Höhe von 1% des BIPs generieren, glaube ich. Das ist die Maximalgrenze, die er dort erwirtschaftet. Und während Covid hat man diese Regel benutzt, hat diesen Notfall ausgerufen, um tatsächlich auch immens das Schuldenniveau zu erhöhen. Interessanter Funfact dazu, weltweit ist zwischen 2018 und 2020 das Verschuldungsniveau von 80% des Welt-BIPs auf 99% des Welt-BIPs gestiegen. Also da wurde massiv viel Schuldenlast hinzugefügt weltweit. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt quasi an dieser Notfallregelung einen Widerspruch eingehoben und gesagt, ein bestimmter Teil des Bundeshaushalts, ich glaube der KfW-Fonds oder so, ich weiß gar nicht genau, wie er hieß, den darf man nicht mehr als Notfall bezeichnen und darf nicht für die Mittel, die er eigentlich genutzt werden sollte, laut des letzten Bundeshaushalts eingesetzt werden. Das liegt auch daran, dass wir mittlerweile aus dieser Notfallsituation raus sind, zumindest per Gesetz. Also man darf jetzt wieder nur 0,35% der Verschuldung pro Jahr zulassen. Und diese 1% gelten nicht mehr.
Ja, darüber hinaus gäbe es, also eines sei dazu gesagt, die deutsche Version ist eine relativ strenge, also allein schon dadurch, dass Länder keine Schulden aufnehmen können. Das ist natürlich, sagen wir so, besonders tricky. Also es wäre in Österreich zum Beispiel undenkbar, da gibt es nämlich keine Schuldenbremse. Das heißt allerdings nicht, dass es Limitierungen gibt, die auch von außerhalb kommen. Und zwar kommen die von Seiten der EU. Die hat nämlich auch etwas, und zwar im Stabilitäts- und Wachstumspakt haben sich die einzelnen Staaten auch dazu verpflichtet, die Neuverschuldung auf maximal 3% des BIP, also dann doch deutlich liberal, aber doch relevant, und einen Schuldenstand von maximal 60% des Bruttoinlandsproduktes einzuhalten. Allerdings sei dazu gesagt, die Sanktionierung davon ist nicht ganz so einfach wie so oft auf EU-Ebene. Das heißt, es gibt einiges, das müssen dann bestimmte Berichte erstellt werden und so weiter und so fort. Allerdings ist erst seit neuem, erst seit wenigen Jahren eine tatsächliche Exekution sozusagen möglich. Das heißt, Bestrafungen für einzelne Mitgliedstaaten, die sich nicht daran halten im Falle dessen, dass sie eben über diese Grenze, also 60%-Grenze wird oft als Maastricht-Grenze genannt, weil sie im alten Vertrag damals dort unterzeichnet wurde. Aber tatsächlich ist die deutsche Version im Grunde eine verschärfte Variante, eine gewisse Form des Goldplatings der Schuldenbremse der EU.
Ja, und in dieser Hinsicht steht natürlich Deutschland auch ja in einer, oder die aktuelle Regierung auch in einer langen Tradition, wo in Deutschland wirklich häufig oder eigentlich immer schon sehr viel Wert auf solide Staatsfinanzen, diese ominöse schwarze Null gelegt wurde. Aber lass uns nur mal kurz darauf eingehen, warum es diese Schuldenbremse überhaupt gibt. Also ich oute mich jetzt einfach mal als eigentlichen Befürworter von der Schuldenbremse, weil die Idee dahinter ist relativ intuitiv. Und zwar kann man die mit einem Wort beschreiben: Zeitinkonsistenz. Was heißt das? Naja, jeder kennt es quasi auf individueller Ebene, dass du dir quasi Vorsätze machst, die du aber nicht so richtig halten kannst. Also es ist einfach immer zu sagen, okay, ich mache morgen das, aber wenn dann der Wecker klingelt, dann ist es doch gar nicht so einfach. Philipp, du hast eben gesagt, du musst morgen um 6 Uhr aufstehen zum Rudern. Ich bin gespannt, ob du morgen um 5.50 Uhr auch noch so zeitkonsistent bist. Ja, diese Klassiker, morgen höre ich mit dem Rauchen auf und so weiter, das bezieht sich ja im Prinzip auch auf Starten. Und zwar gehen wir jetzt mal vom schlechtesten Beispiel aus. Also du hast irgendwie korrupte Politiker, die haben natürlich einen Anreiz, wenn der Wahltag kommt, quasi in den Wochen, Monaten davor, naja, Wahlgeschenke zu machen, nochmal ganz große Infrastrukturinvestitionen ankurbeln, dass da quasi die Nachfrage unterstützt wird und die Leute es vielleicht kurz vor der Wahl nochmal im Portemonnaie spüren, dass ja das doch vielleicht der bessere Kandidat ist. Natürlich das Ganze auf Kosten des Nachfolgers oder der Nachfolgerin, die dann eben die höheren Schulden erbt, die der korrupte Vorgänger gemacht hat. Und das ist natürlich alles andere als im Sinne des Staates, beziehungsweise will man das natürlich vermeiden. Und die Idee von der Schuldenbremse ist im Prinzip so ein bisschen wie Odysseus, als der an den Sirenen vorbeigefahren ist. Was hat er gemacht? Der wusste ganz genau, wenn die anfangen zu singen, da sind schon einige Seefahrer ins Wasser gestürzt und sind ertrunken. Er hat sich an den Mast gebunden. Und im Prinzip ist das nichts anderes für die Schuldenbremse. Also du legst dir selbst quasi so eine Zwangsjacke an, weil du weißt, naja, man geht vielleicht doch nicht immer so seriös mit Staatsverschuldung um, gerade wenn eben eine Wahl ansteht. Und das ist jetzt komplett parteiunabhängig. Übrigens auch nichts Neues in der Hinsicht, weil man sieht genau das gleiche Prinzip auch bei Zentralbanken. Deswegen sind die zum Beispiel unabhängig, dass sie eben wirklich nur die Inflationskontrolle quasi im Auge behalten, weil auch hier gäbe es Anreize quasi durch expansive Geldpolitik vor Wahlen nochmal, wie das zum Beispiel Erdogan gemacht hat in der Türkei, die Nachfrage anzukurbeln, was eben, wie gesagt, auch nicht im Sinne des langfristigen Staates ist. Also im Prinzip nichts Neues und trotzdem kann man darüber streiten.
Ja, also ich warne jetzt schon, also ich bin da nicht ganz auf Leo seiner Seite, ich bin der Schuldenbremse etwas skeptisch gegenüber eingestellt, und zwar aus dem simplen Grund, den wir ja tatsächlich vor wenigen Minuten auch selber erwähnt haben. Staaten, im Idealfall, wenn sie gut gemanagt sind, nehmen dann Schulden auf, um in Projekte zu investieren, um gewisse Möglichkeiten zu ermöglichen, also nehmen wir an, eine strukturelle Transformation der Wirtschaft, zum Beispiel jetzt im Zuge der grünen Revolution, die ja gewissermaßen stattfinden soll, werden große Investitionen notwendig sein. Also komme was wolle, diese Investitionen finden statt. Und damit diese möglichst reibungslos und flott ablaufen, wird eine Neuverschuldung des Staates in vielen Ländern der Welt durchgeführt werden. Das ist so sozusagen anzusehen. Allerdings, wenn ich eine besonders strenge Schuldenbremse habe, limitiere ich meine Möglichkeiten, diese Transformationen unter Umständen richtig umzusetzen, und eventuell vergebe ich sogar das Problem gewissermaßen an eine andere Institution weiter. Und zwar entsteht zum Beispiel in Deutschland das Problem, dazu gibt es eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, für Kommunen. Denn Kommunen sind in Deutschland ja für die Infrastruktur notwendig, beziehungsweise sind sie für den Aufbau in vielen Bereichen notwendig. Allerdings können sie sozusagen nicht entsprechend in diese investieren, weil ihre Geldmittel anderweitig gebunden sind, weil sie eben einen Teil der Sozialhilfe finanzieren können, im Gegensatz sich selber aber nicht refinanzieren können durch das Ausnutzen von etwaigen lockeren Schuldenregeln. Das heißt, Investitionen werden schwieriger, weil der Staat als Schuldnerin sozusagen nicht einspringen kann. Nur kleine Städte bzw. Gemeinden könnten darum herumliegen, und die sind wesentlich limitierter in dieser Frage. Das heißt, große Investitionen im wirklich ganz großen Stil, wo dann vom Staat das sozusagen wirklich einen Schritt vorwärts gemacht wird, die werden halt wirklich, wirklich schwierig, wenn ich sehr, sehr strenge Schuldenregeln habe. Und die Deutsche ist auf jeden Fall sehr streng mit 0,35%. Das ist schon ein sehr hartes Limit, das muss man auch sagen.
Und hinzu kommt, ohne mich jetzt nochmal zu positionieren, die Tatsache, dass wir in Deutschland ja auch einen gewissen Faible am Sparen oder zumindest an der Schuldfreiheit haben. Man hätte ja auch in den letzten 10 Jahren bis seit 2011 diese 0,35% ausnutzen können, hat man aber gar nicht, denn man hat darauf hingearbeitet oder, und das ist eigentlich meine These, es ist mehr oder weniger zufällig so passiert, dass die schwarze Null jedes Jahr im Buch stand. Das heißt, Einnahmen gleich Ausgaben, mal ganz flapsig formuliert, und es braucht überhaupt keine Neuverschuldung, also 0%. Das hat man sich auferlegt, weil man glaubte, man muss nicht investieren, mehr oder weniger, in größere Projekte. Und hat stattdessen die erhöhten Einnahmen durch eine relativ gute Konjunktur, die wir in den 10er-Jahren genossen haben, einfach in die Staatskassen gespült, um die bestehenden Programme zu finanzieren. Und ich glaube, das ist auch die Krux an so einer Sache wie der Schuldenbremse, die an sich ein hehres Ziel verfolgt, nämlich genau das, was Leo sagt, eine Konsistenz der Investitionen oder der Ausgaben über mehrere Generationen, das ist ja auch ein Thema der Generationengerechtigkeit irgendwo, sicherzustellen. Ich will da nicht meinen Enkeln irgendwie 400% BIP-Verschuldung hinterlassen, macht überhaupt keinen Sinn. Die müssen es über Steuern wieder zurückbezahlen, will keiner. Aber dadurch, dass sie so eng getaktet ist und dass wir in den letzten 10 Jahren quasi noch drunter die Schuldengrenze drunter gegangen sind in unserer Fiskalpolitik, ist das Thema Investitionen auf ein erschreckendes Maß zurückgefahren worden. Und der eigentliche Litmus-Test der ganzen Sache kommt nämlich erst jetzt. Wir hatten die erste dicke Krise seit der Finanzkrise, nämlich die Covid-Krise. Dort haben wir nochmal extrem viel neue Schulden aufgebaut. Und wir sind jetzt in der Phase, in der sich zeigt, dass diese Neuverschuldung, die aufgenommen wurde, gar nicht so richtig den Konjunkturaufschwung bringt, den wir eigentlich erhofft hatten. Also aktuell, in der aktuellen wirtschaftlichen Lage Deutschlands, hängen wir ja eher in der Rezession fest, mehr oder weniger als in allem anderen. Das heißt, jetzt läuft eine Schuldenbremse wieder hart durch auf 0,35%. Die Konjunktur ist sehr schlecht. Und eigentlich wäre es jetzt genau an der Zeit, nach Keynes antizyklische Fiskalpolitik mal wieder richtig dick zu investieren. Machen wir aber nicht, weil uns quasi die Schuldenbremse beschränkt.
Ja, Philipp, ich stimme dir ja überein, dass ein großes Problem die Investitionen sind, die ausbleiben beziehungsweise im Ausland investiert werden, wenn du jetzt Unternehmensinvestitionen dir anguckst.
Übrigens, das ist privat, ne? Das
richtig, da muss man, nein, aber das ist ein großes Problem. Wenn du dir die privaten Direktinvestitionen anguckst, dann passieren die nicht mehr in Deutschland, sondern VW, Mercedes, BASF investieren im Ausland. Und genau da sind ja die privaten mit den staatlichen Investitionen verbunden, weil die Aufgabe des Staates wäre es ja letztendlich quasi ein perfektes Investitionsumfeld für Unternehmen zur Verfügung zu stellen durch Infrastruktur, durch grüne, billige Energie. Marco, du hast es eben angesprochen. Große und viele Herausforderungen. Das Problem, was ich bei der Sache sehe, ist zum einen, wir haben kein großes Geldproblem in Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Wir haben im letzten Jahr Steuereinnahmen insgesamt von fast 1 Billion Euro gehabt. Das muss man sich mal überlegen. Also das ist eine ganze Menge Geld, die da investiert werden kann, entweder produktiv oder weniger produktiv. Und nebenbei, auch wenn wir uns neu verschulden wollen würden, dann bezahlt Deutschland natürlich maximal wenig Zinsen. Also ich glaube, vor 3-4 Jahren haben wir noch Negativzinsen auf unsere Staatsanleihen gezahlt. Das heißt, wir haben Geld bekommen und dafür haben wir quasi noch zusätzlich Zinsen von den Privatpersonen oder von den Gläubigern bekommen, dafür, dass das Geld hier bei uns quasi sicher angelegt ist. Das muss man sich mal überlegen. Also wir haben kein Geldproblem, will ich damit sagen. Aber diese Rufe nach immer mehr Schulden, die folgen in meinen Augen wirklich einfach dem klassischen Muster, was man in Deutschland und vor allem in der EU viel zu häufig sieht. Und zwar einfach diese Probleme, die wir haben, diese Probleme von grüner Transformation, von ausbleibender Innovation, einfach wieder mit viel Geld zuzuschütten, anstatt wirklich mal zu überlegen, wie können wir denn die Mechanismen, die Systeme, die wir haben hier in Europa, reformieren, um vielleicht mit dem Geld, was wir generieren, was eine ganze Menge ist, wesentlich effizienter zu sein. Und da wäre doch mein Ansatz, schaut's doch erstmal, dass wir das quasi streamlinen, was uns zur Verfügung steht, bevor wir wieder darüber diskutieren, dass da 100 Milliarden an neuen Schulden aufgenommen werden.
Ja, das Problem ist, in der Praxis ist das dann halt nicht immer ganz so einfach durchzuführen. Ich bin da ja bei dir, dass man streamlinen kann. Also in Österreich gibt es dafür immer das schöne Wort Verwaltungsreform. Also jedes Mal, wenn irgendwo im System gespart werden soll, gibt es dann eine Bezeichnung Verwaltungsreform, wo dann plötzlich irgendwo die Milliarden auftauchen sollen. Irgendwie passiert es nie. Also so ganz so praktisch, dann in der Praxis dürfte das ja doch nicht so ablaufen. Aus welchen Gründen auch immer, das ist auch irrelevant in Wahrheit. Allerdings muss man sagen, wir haben es ja vorher diskutiert, wenn ich ein Produkt habe jetzt angenommen, also die Fabriken, die jetzt im Zuge der grünen Transformation entstehen werden, nennen wir sie mal jetzt einfach mal als Produkt, um es einfach zu halten. Ich habe ein Produkt, das in Zukunft Gewinne abwerfen wird. Und diese Gewinne sind wesentlich größer als die Zinsen, die ich da bezahlen werde. Und es ist vorauszusehen, dass das auch stattfindet, verstehe ich tatsächlich die Logik dahinter nicht. Natürlich ist es nicht Sinn davon, Schulden aufzunehmen, um Pensionslöcher zu stopfen, beziehungsweise irgendwelche Überbrückungszahlungen zu machen, nur damit ich mich nicht um Reformvorhaben kümmern muss. Das wäre natürlich besonders problematisch und ist ein Klassiker dafür, wie man seine eigene Wirtschaft an die Wand fährt, keine Frage. Allerdings zukunftsweisende Maßnahmen deshalb zu verweigern, ist in meinen Augen auch nicht Sinn des Ganzen. Denn dafür gibt es ja Schulden in erster Linie.
Ich weiß gar nicht, ob es um eine Verweigerung geht. Das, was mich immer stutzig macht, ist, also ich glaube, dass fiskale Disziplin in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist, da sind wir uns alle drei einig. Aber das Problem, das Leo beschrieben hat und das auch zu Recht existiert, wird ja nicht durch die Schuldenbremse gelöst. Wir hatten sie jetzt seit 10 Jahren und trotzdem sind wir in einer Lage, in der eben nicht gestreamlined wird, in der eben nicht, weil was heißt Streamlining in der Realität? Ich muss den Teil der Ausgaben minimieren, der nicht investitionsanteilig ist, sagen wir es mal so. Das heißt also, ich könnte die Rente senken. Ich könnte im Gesundheitssystem irgendwie die Gelder rausnehmen, zum Beispiel. Also ich nehme Sachen weg, die leider, und so ist die Realität, auch wenn sie ökonomisch manchmal sinnvoll wären, es zu tun, weil sie keine gute Effizienz zeigen, in diesen Feldern zu investieren, politisch völlig undenkbar sind. Welche Partei stellt sich in eine Wiederwahl rein und sagt, wir müssen jetzt erstmal die Pensionen um x Euro senken? Das ist ja einfach kein Narrativ, das geführt werden kann. Und diese Hoffnung darauf, dass es Themen gibt, die reduziert werden können in unserem aktuellen Staat, die nicht wehtun werden, quasi aus sozialer Sicht oder aus politischer Sicht, ich glaube, die ist illusorisch. Also der Headroom, den wir mal hatten in unseren Finanzen, also das, was quasi zur freien Verfügung stand, hat man bislang immer konsequent in Sachen investiert, die keine Investitionen waren. Man denke an die Mutterrente irgendwann vor irgendeiner Wahl. Die ist sicherlich wertschätzend und respektabel als Idee, aber rein ökonomisch vielleicht nicht die sinnvollste Variante, dieses Geld anzulegen. Und man traut sich einfach nicht, und das ist vielleicht sogar mehr ein politisches als ein finanzielles oder fiskales Problem, das wir haben, eine ehrliche Konversation mit dem Bürger zu führen und den Bürgerinnen und zu sagen, hey, wir haben dieses Problem hier, da wird x Milliarden zu viel ausgegeben, diese x Milliarden kommen nicht wieder im Wirtschaftskreislauf an, die sind verschenkt, das nehmen wir jetzt zurück. Aus meiner Sicht müsste es so sein, und ich arbeite in einem Unternehmen, das auch relativ große Finanzberge bewegt, und da machen wir es genauso. Also da gibt es ein Review der jährlichen Ausgaben, man schaut sich an, was war effizient, was nicht, und man nimmt die Sachen raus, die schlecht waren. Aber selbst da passiert es quasi nicht stringent genug. Und auf einer Bundesregierungsebene, die noch einen Anspruch auf Wiederwahl hat, ist es halt leider, glaube ich, etwas illusorisch, dass wir durch eine Schuldenbremse, also eine Gesamtdeckung in der Neuverschuldung, da in so eine Streamlining-Effizienzoptimierungsgeschichte reinrutschen. Weil einfach aus der Erfahrung heraus, es ist nicht passiert in den letzten 12 Jahren.
Ja, aber schau, genau das, du hast es doch angesprochen. Wir reden immer über Bürokratieabbau, um Effizienz oder Systemoptimierung, wie auch immer, aber es passiert nichts. So, und da wäre doch, oder da war auch teilweise diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht hilfreich, dass die drei Ampelparteien sich einfach mal an den Tisch setzen mussten. Ihnen blieb ja nichts anderes übrig. Und wirklich mit dem Rasiermesser gucken mussten, was ist denn nun wirklich wichtig? Was braucht es für unsere Politikagenda und worauf können wir denn unter Umständen verzichten? Und das ist ja im Prinzip nichts anderes, als was die Schuldenbremse jedes Jahr auch macht und das, was wir viel häufiger bräuchten. Weil, Marco, ich stimme dir in dem entscheidenden Punkt nicht überein, als dass wir einfach in meinen Augen viel zu viel Geld übrig haben für große Probleme und die dann teilweise einfach aus dem Fenster werfen. Wart ihr mal in Ludwigslust-Parchim? Das ist ein kleiner, ja, das glaube ich. Das ist tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern so eine kleine Gemeinde und da dürfen sich die Kühe auf einer relativ abgelegenen Weide seit ein paar Jahren über Highspeed-Internetanschluss freuen. Keine Menschen weit und breit, die diesen Internetanschluss benötigen würden. Aber woher kommt das Ganze? Naja, klar, der Bund und die Länder zahlen diese Vertratung, diese Neuverlegung von Highspeed-Internet. Und naja, die Gemeinde Ludwigslust-Parchim hat das natürlich als Gelegenheit genutzt, da Leerrohre zu verlegen, weil es kostet sie ja nichts. Anderes Beispiel, musst du nicht weit gucken, wenn eben die Kommunen quasi bestimmte Digitalisierungsfördergelder abrufen müssen, weil sonst eine Kürzung droht, dann kommen eben einfach unproduktive Investments zustande und das kann doch nicht der Ansatz sein. Also dann müssen wir doch sagen, okay, da müssen wir vielleicht den Gürtel von uns aus ein bisschen enger schnallen, uns wie Odysseus an den Mast binden, damit wir eben überlegen, wo macht's denn wirklich Sinn, Highspeed-Internet zu verlegen, beziehungsweise wo man vielleicht die Bürokratie ein bisschen umkrempeln muss. Was ich damit sagen will, ist, es ist doch eigentlich zu viel Geld für die Transformation da, als dass wir sie effizient nutzen würden, die Gelder.
Ich glaube, dass diese Effizienz einfach auch unerreichbar ist, weil wo gehobelt wird, da fliegen halt die Späne. Einen gewissen Prozentsatz an Ineffizienz wirst du immer irgendwie akzeptieren müssen. Sieht man ja bei Unternehmen ganz gut. Wenn sie ein neues Projekt haben, gibt es meistens einen gewissen Leeway, also so einen gewissen Leerraum, wo du weißt, okay, es wird wahrscheinlich unter Umständen mehr kosten als geplant, einfach weil es so ist. Es werden unnötig irgendwelche Förderungen abgerufen, es wird unnötig auf einer Kuhweide Highspeed-Internet geben. Das Ziel muss es sein, das natürlich so gering wie möglich zu halten, aber gleichzeitig vermeiden wirst du es nie können, weil einfach ab einer gewissen Scale, ab einer gewissen Größe eines Projektes es ungemein schwierig wird, wirklich jeden einzelnen Schritt perfekt durchzuführen. Insofern, ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich jetzt sozusagen miese Due Diligence, miese Umsetzung, keine Frage, darüber kann man ja reden, wie man etwas machen will, aber ob es dann daran liegt, dass dann sozusagen nicht das Geld ausschließlich genutzt wurde und wenn wir alles perfekt gehabt hätten, müssten wir keine neue Verschuldung aufnehmen, das ist mir zu einfach, das klappt in der Praxis nicht.
Ja, und deine Reaktion ist, noch mehr Geld auf diese dysfunktionalen Systeme zu kippen.
Aber das ist ja genau die spannende Frage. Das ist genau die spannende Frage, glaube ich, in der Streitpunkt, denn man kann quasi an die aus meiner Sicht Illusion glauben, dass wir diese Effizienz finden werden, was ich für unwahrscheinlich halte, weil der Staat die Effizienz dann noch nicht mal quasi in kleinen Projekten umsetzt. Wie soll er dann quasi eine große Finanzeffizienzperspektive auf die Themen einnehmen? Und wenn man sagt, man glaubt daran und man restriktiert die Schuldenaufnahme, dann passiert halt nichts, so wie jetzt gerade. Also effektiv passiert gerade nichts an Investitionen. Es gibt kein Sparprogramm, es gibt kein Fiskalprogramm, um seine Finanzen zu straffen. Es wird einfach gar nichts gemacht. Und auch wenn es weh tut, ich glaube, so kommen wir halt nicht weiter. So kommen wir nicht in eine Phase, in der wir wieder konjunkturell ein bisschen bessere Zeiten vor uns sehen mit vielleicht neuen Technologien, neuen Innovationen, wie auch immer, mit vielleicht funktionierendem Internet zwischen Stuttgart und Sindelfingen, wo immer 500 Meter lang irgendwo das Netz ausfällt. Da sind jeden Tag Tausende von S-Bahnen fahren, dadurch ist es eigentlich Wahnsinn. Solange man nicht irgendwas macht, um das zu verändern, werden wir keine Änderungen in der erlebten Welt sehen. Und leider, und das ist ja wahrscheinlich eher jetzt ein pessimistisches Zugeständnis, glaube ich, dass es nur geht, indem wir uns halt komplett ineffizient, und da bin ich bei dir, Leo, neu verschulden und mehr Schulden aufnehmen. Aber um vielleicht in eine gewissermaßen Vorschlagsdiskussion zu kommen, wie man sowas eigentlich besser machen könnte, wäre ich stark dafür, die Schuldenbremse auf 0% abzusenken, gar keine Neuverschuldung mehr zuzulassen, für alle Sachen, die pauschal verschuldet werden. Ich würde mir eine zweckgebundene Verschuldung des Staates wünschen. Das heißt, ich mache das wie in einer Firma auch. Wenn ich bei Mercedes ein Projekt eröffne, sage ich nicht, gib mir mal 1 Milliarde Euro, sondern ich sage, gib mir 1 Milliarde Euro für A bis Z, Timeline XYZ und so weiter. Eine ganz normale unternehmerische Handhabung dieser Schuldensituation würde meiner Meinung nach diese komplette Diskussion ein bisschen obsolet machen, weil dann kann man halt ohne Neuverschuldung agieren, solange sie eben durch ein Vorhaben gedeckt ist. Was unser Problem ist, ist, dass wir Neuverschuldung ohne Vorhabensdeckung machen.
Ja, aber das ist doch unter anderem eins der Punkte, wo eben gerade das Bundesverfassungsgericht auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass man wirklich sehr vorsichtig sein muss, diese Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse zu ziehen. Also nochmal als Erklärung, du hast ja quasi diese eine Regel, dass wenn du, keine Ahnung, Naturkatastrophen oder unerwartete Ereignisse hast, kannst du dir einen Zusatzfonds an Schulden nehmen. So, und da hat aber das Bundesverfassungsgericht, wie du eben gesagt hast, ja quasi gesagt, diese Schulden dürfen dann auch wirklich nur für dieses eine Ereignis quasi benutzt werden und dürfen nicht umgewidmet werden, so wie das die Ampel versucht hat. Aber letztendlich bringt ja dein Vorschlag in der Hinsicht auch nicht so richtig was, weil das bedeutet ja erstmal, dass du eine Ausnahmeregelung für alles Mögliche, was produktive Zukunftsinvestition ist, machen kannst. In dem Grundgesetz, also Artikel 109 und 115, da steht die Schuldenbremse drin, da steht ganz klar, dass eben zum Beispiel kein Schuldenfonds aufgenommen werden kann für eine grüne Transformation zum Beispiel, weil es eben kein unerwartetes Ereignis war, sondern wirklich was, auf das sich die Politiker einstellen konnten. Und auf der anderen Seite wird es eben auch die Schuldenbremse unglaublich verwässern, weil letztendlich, was heißt das denn, wenn du Schulden quasi für ein bestimmtes Event oder für ein bestimmtes Projekt aufnimmst, dann kannst du natürlich das restliche Geld anderweitig weiterhin soziale oder was weiß ich, Rentenpolitik stecken. Das heißt, unterm Strich wäre es ja genau das, was im Moment passiert, beziehungsweise was versucht wurde von Lindner, Habeck und Co. Also das wäre am Schluss einfach nur eine Verwässerung des Ganzen.
Da ist die Idee vielleicht noch nicht verstanden, denn im Grundgesetz würde ja drinstehen, Schuldenaufnahmen für einen wie auch immer gearteten Investitionsgrund sind erlaubt und müssen gereviewt werden. Und das ist nicht das Bundesverfassungsgericht, das reviewt, weil die werden nicht jede Schuldenneuaufnahme durch ihre Sitzungen schleifen können, sondern du brauchst ein unabhängiges Board, so wie es auch eine Firma hat, nennt sich Aufsichtsrat in diesem Fall, der sich anschaut, für diese neue Schuldenaufnahme oder für die Investitionssumme, will ich das machen? Genügt das meinen Kriterien der Investitionsfreudigkeit, wie auch immer? Und es ist keine Verwässerung, sondern eine Verschärfung der Schuldenbremse, weil heute kann ich 0,35% für jeden Quatsch aufnehmen, in jedem Jahr. Und das wird gemacht. Wir verhindern nicht, dass für Sozialleistungen Schulden aufgenommen werden mit der Schuldenbremse oder für was auch immer, für nicht investitionstragende Ausgaben, müssen ja keine Sozialleistungen sein. Deshalb Board aufsetzen, das soll diese Anträge reviewen und quasi dann das dem Staat freigeben. Und übrigens der zweite Punkt, dieses, ich kann dann ja Mittel umschichten, auch das geht nicht nach Accounting-Regeln. Du musst zweckgebunden deine Projektbudgets zurückführen. Wenn dein Projekt nur 800 Millionen kostet und ich habe 1 Milliarde beantragt, dann gehen jetzt 100 Millionen zurück. Das ist ganz normales BWL One-on-One und ich glaube, da müsste man mit der Bundesregierung ein Stück weit hinkommen.
Hättest du der Bundesregierung vor einem Jahr sagen müssen.
Der letzte Punkt wäre tatsächlich rechtlich gar nicht so einfach. Das liegt ein bisschen daran, wie man Staatsanleihen aufnimmt. Das heißt, man müsste da sozusagen sehr kurzfristige Staatsanleihen ansetzen oder da, das wäre wahrscheinlich der letzte Punkt, wäre da der wahrscheinlich der einzig wirklich kritische. Aber ansonsten bin ich ganz bei dir. Also es geht ja nicht darum, wie viel Schulden habe ich, sondern sind diese Schulden produktiv? Arbeiten die produktiv sozusagen im Sinne davon? Werden die gut zurückgezahlt werden können, weil ich eben sie ins Richtige eingesetzt habe oder nicht? Das ist die wesentlich relevantere Frage. Denn man kann ja das andere Extrem ansehen. Also wenn man zu hart selber ja rangeht ans Zurückzahlen der Schulden. Das hat nämlich Rumänien in den 1980ern praktiziert. Und zwar haben sie sich damals vorgenommen, nachdem sie sich beim Internationalen Währungsfonds stark verschuldet haben, hat der etwas paranoide Anführer Nicolae Ceaușescu gesagt, ich will unbedingt raus aus allen Schulden und zahle alles unter jedem Kosten ab. Das Endergebnis davon war, dass er damit die Volkswirtschaft gecrashed hat, was natürlich nicht bei einer Schuldenbremse stattfindet, nicht falsch verstehen. Aber es ist eben, falsche Enthaltsamkeit kann wirklich zu wirklichen, auch realen Problemen führen, langfristig. Und daher finde ich den Ansatz von Philipp sehr interessant, wenngleich ich beim letzten Punkt nicht dabei bin. Kurzfristige Staatsanleihen haben ihre Nachteile, vor allem in der Kostenfrage.
Ja, ich bin ja auch inhaltlich auf eurer Seite, aber ich sehe das Ganze wesentlich problematischer, wenn man sich wirklich mal realistisch anguckt, wie sowas umzusetzen wäre. Also Philipp, was du ja forderst, ist quasi mehr oder weniger abzuwägen, wir hatten es eben schon mal angesprochen, zwischen produktiven Investitionen und unproduktiven Konsuminvestition. Und letztendlich, ja, du müsstest dir immer wirklich die Nettoinvestition angucken, sprich Bruttoinvestition minus Abschreibung. Also diese klassische goldene Regel aus der Ökonomie. Aber jetzt ist es gar nicht so einfach, die Nettoinvestition bei einem bestimmten Projekt oder bei einer bestimmten Aufgabe zu definieren. Also da bräuchtest du wirklich sehr detaillierte Regeln, die dann eben vonnöten werden, damit es eben, wie gesagt, nicht zu dieser Verwässerung kommt. Und ich sehe da wenig Spielraum, sowas transparent und wirklich auch kohärent durchzuziehen. Also natürlich, wenn du dann irgendwie ein drittes Gremium hinzuziehst, ein Bundesrechnungshof oder so als Kontrollgremium, okay, das wäre theoretisch möglich, aber wie gesagt, diese Definition von der Nettoinvestition, die müsste sehr, sehr genau sein und ich weiß nicht, ob das in der Praxis nicht am Schluss wirklich wieder zu so einer Verwässerung von dem Ganzen kommt.
Klar, ich habe jetzt auch kein Konzept für einen Prozess, wie das in jeder Realität funktioniert, aber die Situation, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn es dazu kommt, halt mal hier und da die Schuldenbremsenkarte zieht und sich überlegt, welche Notfälle quasi, die ja schon definiert sind, welche Notfälle zugelassen werden und welche nicht, ist halt auch kein Status. Also wollen wir wirklich das höchste Verfassungsorgan der Rechtsgeschichte in Deutschland quasi damit beauftragen, mit unseren Accounting-Problemen? Also das passt für mich auch überhaupt nicht zusammen. Da sitzen hervorragende Richter in so einem Bundesverfassungsgericht drin, die haben einen Gesetzestext vor sich, den sie hervorragend analysieren. Aber das ist nicht, so will ich doch keine Entscheidung über die Zukunftsinvestitionen eines Landes treffen. Ich will diese Entscheidung und Leo, ja, da muss man sich irgendwas überlegen, das wird nicht einfach, aber es darf doch nicht einfach nur eine Pauschalaussage sein.
Ja, vor allem auch bei jedem gebührenden Respekt vom Bundesverfassungsgericht ist das in meinen Augen auch ja, eine Kompetenzüberdehnung, weil tatsächlich das sind ökonomische Fragen, die da teilweise dahinter stehen. Also nur so eine Entscheidung anhand des Gesetzestextes, natürlich, der ist klar definiert, zu fällen, weiß ich nicht, ob das für eine funktionale Demokratie vielleicht spricht, aber nicht unbedingt für eine funktionale Ökonomie. Ja, aber insgesamt, ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander weg, weil natürlich sehe ich auch ja den Nutzen von Zusatzinvestitionen von Seiten des Staates. Aber ich glaube, mein Hauptargument ist eben, bevor wir jetzt wirklich noch mehr Mittel in die Hand nehmen, lasst uns doch einfach schauen, dass erstmal Effizienzsteigerung und Bürokratieabbau gemacht wird, bevor diese Schulden zum Beispiel aufgenommen werden. Mit anderen Worten, lass uns doch erstmal die Hausaufgaben machen. Ein Beispiel dafür, wirklich, da kann man sich nur die Hände überm Kopf zusammenschlagen. 2021 hat die EU einen Aufbau- und Resilienzfazilitätsplan gestartet, wo Staaten quasi dafür Geld bekommen haben, dass sie Investitionen für grüne und digitale Transformation gemacht haben. Beziehungsweise, wenn sie das machen, kriegen sie das Geld und Deutschland hätte fast 28 Milliarden Fördergelder bekommen können von der EU. Das Einzige, was die EU-Mitgliedstaaten hätten machen müssen, sind quasi Pläne für die konkreten Vorhaben vorlegen. Philipp, ähnlich wie du das beschrieben hast. Und dann quasi in Meilenstein, in so einem Scoreboard heißt es, nachweisen quasi, wie weit sie schon gekommen sind, und da mussten sie eben bestimmte Meilensteine erfüllen. Was ist das Ergebnis des Ganzen? Deutschland hatte zwar einen Plan fristgerecht vorgelegt, aber kein einziges der 82 Investitionsvorhaben und der 47 Reformhaben erfüllt. Das heißt tatsächlich, Deutschland hat sich einfach 28 Milliarden Euro an Fördergeldern von der EU entgehen lassen und da, also das geht für mich in den Kopf nicht rein, also weder als Ökonom noch als Privatperson. Also mit anderen Worten, wer schon hat, der braucht nicht mehr.
Und es ist ja auch viel einfacher, dann einfach 0,001% des BIPs als Neuverschuldung im Rahmen der Schuldenbremse durchzugehen. Also das ist genau mein Punkt. Diese Sachen löst die Schuldenbremse nicht.
Ja, aber zumindest das Beruhigende, was man über Deutschland sagen kann, ist ja, es gehört zum Club der Staaten, wo ja die Schuldenbremse hin oder her immer schon in einem relativ erträglichen Rahmen waren. Momentan befinden wir uns bei in etwa 55% plus minus. Das ist aber bei nicht allen Staaten der Fall. Also viele Staaten der Welt haben große Zahlungsprobleme, haben Staatsschulden, die weit über das hinausgehen, was sie bedienen können unter Umständen. Und da müssen dann verschiedene Organisationen, wie zum Beispiel Internationale Währungsfonds, eingreifen. Das hat allerdings auch negative Konsequenzen für die Abnehmerstaaten. Also da kommt eben mit gewissen, nennen wir es einmal Konditionen. Der IWF macht es einerseits natürlich gegen Zinsen, gut, das wäre ja an sich noch kein Problem. Allerdings verlangt er auch eine gewisse Sicherheit, dass diese Kredite zurückbezahlt werden. Und das kommt meistens in Form von relativ radikalen Strukturreformen. Da passiert dann die Extremform von dem, was der Ampel gewissermaßen geblüht hat nach dem Schuldenbremsenurteil, dass sie sich hinsetzen mussten und einzelne Passagen ihrer Ausgaben rausstreichen mussten. Nun, für die sozusagen das nächste Level ist das, was einem passieren kann, wenn da der IMF vor einem steht, beziehungsweise der IWF im Deutschen. Der nämlich sagt dann an, ja, es muss eine Strukturreform durchgeführt werden. Das bedeutet im Normalfall starke Kürzungen, zum Beispiel von Pensionen, von Gehältern, die wirklich stark dann einfach in die Wirtschaft eingreifen. Und da stellt sich dann immer wieder die Frage, auch für einzelne Staaten, das ist zwar ein gutes Angebot, denn ich komme relativ schnell zur Liquidität, zu Geld, allerdings zu welchem Preis? Der Preis ist ein sehr hoher, denn die Wirtschaft selber wird dadurch massiv beeinträchtigt. Also diese Strukturreformen haben nicht nur positive Effekte auf die Verschuldung im langen Sinne, sondern auch negative auf die Volkswirtschaft auf solche kurzfristig. Und natürlich andererseits die Optionsfrage, was kann ich sonst dagegen tun? Nun, was macht man denn ansonsten so als Staat, wenn man nicht genug Geld zur Verfügung hat und man nicht den IWF anrufen will?
Ein gutes Beispiel hatten wir in unserer Privatisierungsfolge tatsächlich diskutiert. Wenn man in die absolute Notlage kommen sollte, dass man nichts mehr zahlen kann, kann man natürlich auch erstmal Equity veräußern, also irgendwelche Institutionen, die der Firma dem Staat gehören. Wir hatten es in England gesehen, British Airways war damals Staatskonzern, heute eine sehr erfolgreiche Fluglinie. Die hat man damals verkauft, gewinnbringend natürlich, und damit auch natürlich einen Teil seiner Haushaltslücke geschlossen. Also es ist ein Einmaleffekt, den man sich als Joker quasi ziehen sollte. Der sollte sehr wohl überlegt sein, denn nicht jede Firma ist für Privatisierung geeignet, aber schon ein valides Mittel, da Mehreinnahmen zu generieren.
Ja, und wenn alle Stränge reißen, dann bleibt eben irgendwann nur noch eine sogenannte Restrukturierung von Schulden. Das ist dann eigentlich eine Staatspleite, das ist nur ein Euphemismus dafür. Auch relativ häufig schon vorgekommen in der Geschichte. Also zur Euro-Krise wurde ja befürchtet, dass da Griechenland auch ein potenzieller Kandidat werden könnte. Das wurde noch abgewendet, aber das ist jetzt keine Seltenheit. Also gerade in der Welt der Entwicklungsländer, Sambia ist gerade erst durch eine Restrukturierung, Schuldenrestrukturierung durch, und naja, das macht das Ganze natürlich auch danach nicht unbedingt einfacher. Natürlich gibt es dann eben Schuldenschnitte, aber natürlich kann man sich vorstellen, dass dann danach die Konditionen, von denen wir eben gesprochen haben, wesentlich schwieriger sind für diese Länder, sich überhaupt noch Geld auf dem freien Kapitalmarkt zu leihen. Und dann gibt es glücklicherweise Institutionen wie zum Beispiel die Weltbank, der IMF auch, der quasi die Länder dann mit überschaubaren Zinsen quasi unter die Arme greift, weil ansonsten wäre in vielen afrikanischen Ländern dann natürlich wirklich Katastrophen angesagt, auch humanitäre Katastrophen natürlich.
So ist es, denn einer der Schwierigkeiten in vielen dieser Fälle, also Sambia hat ja momentan eines der, sozusagen dieser Prozesse laufen, ist ja, dass man sich mit diesen Geldgebern einigen muss. Also da, das ist ja nicht viel anders als in der Privatwirtschaft, mit aber allerdings einem entscheidenden Unterschied. Die rechtliche Materie ist größer und wesentlich komplexer. Das heißt, man hat da wirklich unzählige Player an Bord, die auch gegenseitig ihre eigenen lokalpolitischen Interessen haben. Denn in vielen Fällen sind Staaten auch Vertreter fremder Schulden. Also in Sambia sind das vor allem China und Frankreich und Indien. Also wir haben da drei Großmächte, die da durchaus mitmischen. Und das macht dann solche Prozesse unglaublich schwer. Also Sambia, es befindet sich jetzt schon seit über 3 Jahren in der Restrukturierung und hat noch immer nicht fertig restrukturiert und hat auch noch immer keinen Haircut. Und das hat ganz einfache Gründe, denn die Gläubiger selber können sich gar nicht mal einigen, was sie genau von Sambia haben wollen, was dann als Regierung natürlich umso prekärer ist.
Ja, als weiterer großer Schuldgeber sollte man auch China nicht außer Acht lassen, die ja insbesondere in Afrika relativ gute Konditionen an die Länder zur Investitionsförderung weitergeben. Verschiedenste Programme, das Seidenstraßenprogramm von China ist ja zum Beispiel eins davon, dass da relativ viel diplomatischen und politischen Einfluss generiert durch die Vergabe von Schulden an bedürftige Länder. Und damit endet unser heutiger Ritt durch die Welt der Schulden. Die Frage, wer eigentlich Schuld hat, haben wir vielleicht nicht beantwortet, aber wir haben gut diskutiert, wie man Schuld haben könnte und vor allem, wie man Schulden aufnehmen sollte, für welche Ausgaben sie sich besonders lohnen und wie das sehr deutsche Problem der Schuldenbremse uns A im Diskurs beschäftigt, aber B vielleicht auch eine Möglichkeit ist, um noch effizienter die Wirtschaft neu zu strukturieren und für die Zukunft fit zu machen. Meinungen gehen auseinander, auch in dieser Runde, wie in diesem Land. Ich glaube, da sind wir ein guter Spiegel der Gesellschaft. Die Fronten sind verhärtet teilweise. Trotzdem, alle können wir alle stimmen wir darüber überein, dass Fiskaldisziplin notwendig sein wird. Ob das Instrument, diese zu erreichen, dann wirklich Schuldenbremse heißt, das müssen wir in der Zukunft nochmal neu evaluieren. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen bei der nächsten großen Folge von des Pudelskern zum Thema Halbleiter und Chips. Ein kurzer Ritt durch die Reise des Silicons und wie die Industrien heute geopolitisch zusammenhängen. Damit vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.